hat mich das Leben von Keith Green auch sehr bewegt. Seine Lieder kenne ich nahezu auswendig. Mich hat da auch der Musikstil nicht besonders interessiert. Klassische Musik, nee, klassisch, aber so dieses Klassische, was da ist mit Klavier und so, liegt ja nicht jedem. Aber sehr lohnenswert, wer sich die CDs einmal ausleihen möchte, sowas gibt es ja auch noch, wo es zwar schon fast keine Schallplatten mehr gibt, heute gibt es auch auf CD, der kann sich das gerne auch mal ausleihen. Keith Green hat ja eine Liste von Lebensentwürfen, von Möglichkeiten, wie man erfülltes Leben findet. Und diese Liste hat er abgearbeitet als junger Mann. Eins nach dem anderen abgestrichen, weil alles nicht funktioniert hat, bis Jesus Christus übrig blieb auf dieser Liste. Dann musste er sich ihm wohl widmen. In Amerika ist es ja viel mehr als bei uns der Fall, dass man ständig irgendwo Christen begegnet. Insofern kam man da noch weniger drumherum als bei uns hier. Hier wundert man sich ja manchmal, dass Leute offensichtlich keine Ahnung davon haben, dass es heute noch Menschen gibt, die das ernst nehmen, was in der Bibel steht. Das war bei ihm nicht so. Nur er hatte Mühe mit diesen Leuten, denn die behaupteten immer, Jesus sei Gottes Sohn. Und als er sich dann so daran machte, das mal näher kennenzulernen, hat er irgendwann auch entdeckt, jawohl, und das scheint völlig angemessen zu sein. Dann ließ er sein Leben vom Sohn Gottes bestimmen. Und wenn man das so liest von ihm, merkt man, wie sich ein roter Faden durch das Leben dieses Mannes zieht. So, dass er letztlich eben doch Jesus kennenlernt und bei ihm das echte Leben findet. Und so einen roten Faden finden wir auch im Predigtext im Leben der Frau mit Namen Rahab, um die es heute geht. Ich behaupte sogar, wir können diesen Faden im Leben eines jeden von uns finden. Deshalb unser Thema heute. Der rote Faden des Lebens. Ich will das nun einmal in aller Kürze erzählen, was sich zugetragen hat. Das lesen wir heute nicht alles. Wir haben beim letzten Mal, als es ums Buch Josua ging, Kapitel 1, das, vielleicht haben es manche noch im Kopf, wahrgenommen, das Volk Israel steht jetzt vorm Einzug in das versprochene Land. Es war eine Menge passiert, bis es endlich zu diesem Punkt kam und nun sollte es losgehen. Mose war abgetreten, Josua als Nachfolger war angetreten und er sollte das Volk nun hineinführen. Man musste nur noch einen Fluss überqueren, das kommt dann die nächsten Male, und dann würde man in der Nähe der Stadt Jericho ins Land einmarschieren können. Josua schickt nochmal zwei Männer los. Die sollen sich das alles nochmal angucken. Da waren ja schon 12 unterwegs vorher, zwar jetzt nicht so erfolgreich, war auch schon 40 Jahre her, es hatte dann 40 Jahre Umweg gegeben, weil 10 von diesen 12 Männern irgendwie nicht so recht glauben konnten, dass Gott ihnen das Land schenkt. Und nun schickt er nochmal zwei los. Und die gehen auch in die Stadt Jericho. Die war so gesichert von einer Mauer, dass sie uneinnehmbar war. In dieser Stadt fällt das natürlich sofort auf, wenn zwei Fremde kommen. Man merkte das schnell. Die beiden waren inzwischen untergekommen bei einer Frau, von der steht, sie war ehebrecherisch. Es lässt sich sowohl aus dem Zusammenhang als auch aus allem anderen, was man dazu finden kann, in der Bibel schließen, dass sie eine Hure war, also gewerbsmäßig auch noch die Geschichte. Man kann ja spekulieren, warum sie bei so einer Frau unterkommt. Tatsächlich, wer hätte das ein Israelit nie gemacht? Ehebruch ist von Gott aus das Bild dafür, dass man kaputt macht, was Gott schenkt. Dass man missachtet, dass Gott sich nach uns ausstreckt und dass er uns ein Bild gegeben hat mit der Ehe, dafür, wie er zu uns steht, wenn man sich ihm in die Hand gibt. Und insofern war das nicht nur verpönt, im Sinne von, das wollten die Leute nicht, manche hatte vielleicht ja schon Lust drauf, sondern das war tatsächlich auch nicht von Gott gewollt und das wusste jeder. Warum kommen die Leute denn, gehen die Leute denn jetzt zu einer Hure? Schon verrückt. Das war ja sogar in diesem Volk, dessen Stadt sie nun einnehmen wollten, nicht angesehen. wie wir noch merken werden. Man kann sich natürlich fragen, wo sollten sie eigentlich sonst hin, um Nachtquartier zu finden? Zwei Fremde, wie wir dann hören, jeder in dieser Stadt wusste inzwischen, das Volk Israel steht vor den Mauern der Stadt und wartet nur darauf, den Marschbefehl zu geben, und dann werden die das ganze Land einnehmen. So berichtet ihnen nämlich das die Hure Rahab. Und dann kann man sich ja fragen, wie sollen sie denn irgendwo Unterkunft finden? Tja, bei einer Hure wird keiner argwöhnisch, wenn da irgendwelche fremden Leute unterkommen. Das passierte ständig. Da würde vielleicht auch keiner nachgucken. So passiert es nämlich dann auch. Tatsächlich merken die Leute, da sind Fremde gekommen, das sind auch Israeliten, die wollen unser Land annehmen. Dem König wird Bescheid gesagt. Der König schickt zum Haus der Hure und sagt, gib die Männer raus. Sie hatte allerdings die beiden Männer inzwischen versteckt. Oben auf dem Dach. Da lagen so Flachsstängel, meterlange Knüppel. Und da hatte sie sie untergelegt. Und dann zierte sie sich nicht, handfest zu lügen. Ihr eigenes Volk, das jetzt in Gefahr war, zu belügen. Sie sagt, ja, es sind Männer zu mir gekommen, war ja auch nicht mehr zu leugnen. Alles andere hätte jetzt irgendwie, aber offensichtlich gingen diese Leute, und daran merkt man das, also auch die Leute aus Jericho wollten das Haus der Hure eigentlich nicht betreten, die gingen aber nicht rein, um nachzugucken, sondern sie sagte ihnen einfach, die sind gekommen. Ich wusste ja nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, als es dunkel wurde, da sind die wieder rausgegangen. Ich weiß jetzt auch nicht, wohin. Jagt ihnen mal schnell nach. Die sind schon längst aus der Stadt raus. Bestimmt über alle Berge. Tja, und die Leute laufen da hinterher. Rahab geht dann hoch zu den beiden Kundschaftern. Und jetzt wird es sehr interessant. Und spricht da zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Sie wusste genau, mit wem sie es hier zu tun hatte. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat. Wir erinnern uns vielleicht aus dem zweiten Buch Mose, wo Mose mit dem Stock zeigen soll und das Wasser teilt sich. Wie es dann in einem Lied heißt, beim Pharao hat das dann aber nicht mehr funktioniert. Als ihr aus Ägypten zog und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, die hatten sie beide völlig eingenommen, die wollten sie da nicht durchlassen durch ihr Land, da hatte das Volk Israel sie besiegt. Was ihr ihnen getan habt und wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, also weich wie Butter. Und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott. Oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist das Bekenntnis dieser Frau. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und leben lasst, Vater, Mutter, Brüder, Schwestern und so weiter. Und dafür will sie auch ein Zeichen haben. Und die Männer sagen, machen wir das nicht, dann sollen wir selbst des Todes sein. Das heißt, sie verfluchen sich selber für den Fall. Aber unser Bund gilt nur, wenn du uns auch nicht verrätst. Nicht, dass das hier irgend so eine Schliche ist, mit der sie die Männer doch noch ans Messer liefert. Und dann ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster runter. Hat sie wahrscheinlich auch nicht das erste Mal gemacht. Ihr Haus war nämlich an der Stadtmauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, dass euch eure Verfolger nicht begegnen. Die werden dann nach 3 Tagen wiederkommen und dann könnt ihr wieder zu eurem Volk. Und die Männer sagten, jawohl, wir haben jetzt hier einen Eid geschworen. binde du dieses rote Seil, mit dem es heruntergelassen wurde. Rot Signalfarbe, Rot Lichtviertel, damit haben wir es hier ja zu tun, natürlich. Und dieses Seil soll das Erkennungszeichen sein. Wenn das im Fenster ist, wird dieses Haus bewahrt, diese Wohnung. Und jeder, der im Haus ist, ist jemand außerhalb des Hauses, wird er so wie der Rest der Stadt vernichtet. Ist er innerhalb des Hauses, wird er gerettet. Das war die Abmachung. Und dann gingen sie weg und machten das so wie besprochen und kamen dann zum Volk Israel und erzählten dem Anführer Josua, was ihnen begegnet war, und sagten ihnen auch nochmal, der Herr hat das Land in unsere Hand gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Das hatte Gott ja längst gesagt. Aber immer wieder braucht es wohl offensichtlich Bestätigungen dafür und diesmal sogar durch Menschen, die das eigentlich gar nicht glauben wollten. Jericho wird nachher erobert. Eine ganz seltsame Geschichte, berühmt allerdings auch, indem 6-mal um die Stadt gegangen wird und am 7. Tag 7-mal und dann fällt die Mauer einfach um. Die Frau wird gerettet mit ihrer Familie, die haben sich also darauf eingelassen. Das ist so die Story, in der das Ganze eingebettet ist. Wo der rote Faden steckt, vor allem des Lebens, möchte ich aufzeigen in 3 Abschnitten. Erstens, Gottes Worte hören. Zweitens, Gottes Worte glauben. Drittens, Gottes Worte leben. Zuerst, Gottes Worte hören. Das ist schon interessant. In dieser Stadt erzählte man sich auf dem Markt, am Brunnen, im Tor davon, was das Volk Israel mit allen gemacht hat, die sich bisher in den Weg gestellt haben. Das haben alle gehört. Aber man kann unterschiedlich hören. Hören geht so, da rein, da raus. Und hören geht so, da rein und dann damit leben. Und Rahab hat echt gehört. Man merkt das ja manchmal auch in Gesprächen. Da heißt es oft, du hörst mir nicht zu. Manchmal ist es nur ein Eindruck. Manchmal liegt es auch schlichtweg daran, dass derjenige, der zuhört, tatsächlich nur darauf wartet, endlich selbst an die Reihe zu kommen. Ich bin froh, dass ich im Seelsorgeunterricht lernen konnte, wie Hören geht. Das konnte ich vorher nicht. Oder es ist auch jetzt nicht selbstverständlich, dass es geschieht. Es ist jedes Mal eine Herausforderung, sich wirklich mit dem Menschen zu befassen und dem, was einem entgegenkommt von ihm, und nicht bei den eigenen Gedanken hängen zu bleiben. Rahab hat gehört. Alle hatten Angst. Rahab hat einen Entschluss gefasst. Und das Seltsame an diesem roten Faden im Leben dieser Hure ist, es hätte wahrscheinlich lauter Menschen gegeben, die moralisch höher stehend leben als diese Hure. Und diese eine hatte Gott sich offensichtlich ausgesucht, um seine Kundschaft dazu bewahren. Diese eine. Das ist der rote Faden im Leben von Rahab. Das ist das Geheimnis hinter den Kulissen. Irgendwie musste er seine Leute ja da rausholen. Und Gott gebraucht oft Menschen. Hier war es jemand, mit dem eigentlich sonst kaum jemand was zu tun haben wollte, außer er hatte sich schon ein bisschen aufgegeben. Und die hört. Jesus Christus hat das ja selbst einmal gesagt, als er selber in Schwierigkeiten war, nämlich bei der sogenannten Versuchung durch den Feind Gottes, der ihn verleiten wollte, einfach eigenmächtig zu handeln und aus Steinen Brot zu machen. Da sagt Jesus, nix da. Der Mensch lebt gar nicht allein vom Brot, der lebt von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund geht. Das kommt aus dem 5. Buch Mose, dieses Zitat. wo Mose dem Volk nochmal vor Augen stellt, wie Gott es geführt hat und dass Gott sie durch die Wüste geführt hat, also in Schwierigkeiten, durch Schwierigkeiten, damit deutlich wird, was im Herzen ist und damit sie das begreifen im Herzen, dass der Mensch nicht lebt von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund geht. Aus diesem Zusammenhang kommt es. Das ist der rote Faden im Leben von uns Menschen und der rote Faden des Lebens. Gott möchte dich dazu bewegen, zu hören, was er sagt. Wirklich zu hören und nicht nur vorbeirauschen zu lassen. Mit lauter Begründungen, warum man das gerade nicht ernst nehmen kann. Gott hat uns sein Wort gegeben und er ist sogar selbst erschienen und hat alle Versprechen, alle Voraussagen in Jesus Christus erfüllt. Deswegen wird er das Wort Gottes schlechthin genannt. Ihn sollen wir hören. Auf ihn sollen wir hören, wird den drei dicksten Freunden von Jesus einmal auf einem Berg gesagt. Auch ein Zitat aus dem 5. Buch Mose. Oder nee, aus dem 3. Ich lade deshalb noch einmal an dieser Stelle ein. Wir hören nämlich gerade im Bibelgespräch, was uns Jesus Christus in seiner Regierungserklärung mitgegeben hat. Das lohnt sich, das zu hören. Rahab ist eben ein Beispiel dafür, wie Gottes Wort gehört wird. Aber nicht nur dafür, sondern auch, dass es nicht nur gehört werden soll. Als zweites, Gottes Worte glauben. Rahab nimmt ernst, was sie gehört hat. Sie zieht andere Schlüsse als der Rest der Bevölkerung, der nur Angst bekommt. Sondern sie bekommt den Wunsch, ach, wenn man sich doch jetzt dem Schicksal nicht ergeben müsste, das uns allen ja blüht. Die wusste schon, was geschehen wird. Das haben die Israeliten manchmal selbst nicht geglaubt, dass Gott ihnen das Land schenken wird. Das zieht sich durch die Geschichte Israels, dass sie es letztlich bis heute nicht glauben, dass Gott ihnen das echte Leben schenkt. Und die glaubt's. Und deshalb sagt sie sich, da muss man doch irgendwie reinkommen in diese Geschichte. Das muss doch möglich sein, wegen diesem Gott zu tun zu haben, anstatt nur jetzt Opfer zu werden. Da trifft das Wort ins Herz. Wird eine Lebensüberzeugung und führt dazu, dass sie sich entschließt. Es wird hier jetzt zunächst mal deutlich darin, ihr Glaube, dass sie dann auch entsprechend handelt und sich diesen Kundschaftern freundlich erweist. Das werden wir gleich nochmal vertiefen. Bei dieser Gelegenheit lügt sie, gebraucht also die Unwahrheit. Wir wissen nicht nur aus dem Neuen Testament, auch aus dem Alten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, dass Gott, der selbst die Wahrheit ist und nur die Wahrheit spricht, keine Freude an Lügen hat. Aber es ist schon eine verrückte Geschichte, wenn man in das Leben von Menschen guckt, und ich habe es bisher noch bei jedem entdeckt, mit dem ich darüber spreche, wie er Gott kennengelernt hat oder wie er mit Gott lebt, dass Gott sogar die krummen Wege einbaut. Das ist verrückt. Verrückt. Aber Gott, man sagt das so, aber man muss das jetzt auch mal so hören. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Der rote Faden zieht sich durch, auch wenn wir da irgendwas krumm machen. Das entschuldigt uns nicht. Und es wird hier nicht kommentiert. Es wird nicht gesagt, die Hure verhielt sich vorbildlich und log die Feinde an und so. Man hätte auch sagen können, und das würde ich heute sagen, Gott hilft dir immer, du musst zu keiner Lüge greifen. Ich habe das auch selber erlebt. Wenn man zu dem steht, was man getan hat und was schiefgelaufen ist, dann hat Gott noch einen viel großartigeren Weg, als man denkt. Aber so genau kannte diese Dame Gott auch gar nicht. Und selbst denen, die ihn kennen, geht das nicht selbstverständlich von der Hand. Man kann sich ja fragen, was hätte sie jetzt machen sollen? Eigentlich. Sie macht das, was sie im Moment als das Richtige erkennt, lässt ihren Verstand beleuchten von dem, was sie von Gott weiß, mehr gibt es noch nicht, und handelt dann daraufhin. Die Männer kommen offensichtlich nicht ins Haus und die Lüge hilft. Verrückte Geschichte. Und jetzt muss man ja an der Stelle auch nochmal sagen, es wird ja so schnell angeführt bei Lüge und so, auch Menschen, die im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt haben, haben gelogen. Das ist für mich noch eine andere Kategorie. Denn hier wird ein Volk bedroht und wird angelogen. Das ist was anderes, als wenn ich Menschen bedrohe und werde angelogen. Da habe ich vielleicht kein Recht auf die Wahrheit, wie Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat. Das wäre bei Rahab jetzt nicht anzuführen, um sie damit zu entschuldigen. Man muss sie auch gar nicht entschuldigen. Was man aber für ein Problem haben kann an dieser Stelle, und das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, dass Gott einfach dieses Land seinem Volk gibt und dafür andere Völker vertreibt. Das kann, und ich behaupte, das soll uns ruhig beißen. So furchtbar haben wir Menschen diese Welt zugerichtet, dass offensichtlich nur auf solchen Wegen zu schreiben ist. Gott hat sich eine Zeit genommen mit uns Menschen, wo deutlich wurde, was es bedeutet, sich von ihm zu lösen und was für ein furchtbares Unrecht und Leid dann in diese Welt hineinkommt. Und wir haben jeden Tag damit zu tun. Und nun geschieht aber das Unrecht auch noch auf seine, Unrecht eben nicht. Das Leid auf seinen Befehl hin. Unrecht ist es wiederum nicht. Denn das wird an anderen Stellen in den 5 Büchern Mose begründet, dass Gott diese Völker dafür zur Rechenschaft zieht, dass sie dem wahren Gott nicht glauben, obwohl sie Kenntnis von ihm haben können. Ach so, muss ich? Nö. Danke. Obwohl sie Kenntnis von ihm haben könnten, glaubt der Rest der Welt außer seinem Volk nicht an ihn. Und nicht mal sein Volk glaubt ihm. Das Volk Israel ist ja ein Beispiel für uns Menschen und es ist nicht das Beste, was man hätte wählen können. Doch, denn alle anderen sind genauso. Aber Gott macht hier deutlich, man verwirkt das Recht auf Leben, wenn man der Quelle des Lebens, wenn man sich von der Quelle des Lebens trennt. Und deshalb hat das Volk dieses Land bekommen. Und in diesem Bericht, und vielleicht kann man das jetzt einfach mal, um zu entdecken, warum uns das aufgeschrieben ist, beiseite schieben. In diesem Bericht will Gott uns zeigen, wie er die Kundschafter bewahrt hat. Und dass er das auch in deinem Leben hinbekommt, dich da durchzubekommen. Auch wenn du überhaupt nicht damit rechnen kannst. Und es geht hier darum, wie Gott diese Hure für sich gewinnt und in sein Volk hineinbekommt. Denn für diesen Menschen ist Gott die bestimmende Realität in dieser Welt geworden. Und das heißt Glauben. So wie Abraham löste sich dann von ihrem Umfeld und will Gott folgen, so gut sie das bis dahin erkennen kann. Und sogar ihre ganze Familie wird dadurch durch ihren Glauben gerettet. Einen gewissen Glauben haben die ja selber auch. Denn ich stelle mir mal so vor, wie Rahab da ihren Vater, ihre Mutter, ihre Geschwister überredet. Mensch, kommt dann alle in mein Haus, da habe ich ein rotes Seil drin. Ja, Rahab, das rote Seil wird uns helfen. Also erstens hätte man ja ohnehin denken können, die kriegen uns sowieso nicht. Aber zweitens, die müssen ihr jetzt auch glauben. Aber die glauben dem Bericht dieser Hure. Das hat diese Familie entdeckt. Gott ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Das zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben weiterhin. Und das kann auch unser roter Faden werden, indem wir nämlich das dritte ernst nehmen, Gottes Worte leben. Im Jakobusbrief wird diese Frau als Beispiel angeführt. Im Jakobusbrief geht es ja darum, Leute, als ob der schon fast geahnt hat, dass sich mal die lutherische Theologie, dass wir allein aus Gnade leben und dass wir keine Sekunde es hinbekommen, so zu leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und dass Gott durch seinen Sohn uns trotzdem oder gerade gnädig ist, eben gerade gnädig ist, deswegen hat er seinen Sohn gegeben, und dass man deshalb fröhlich leben kann, obwohl man darum weiß, auch heute werde ich daneben hauen, und zwar richtig. Als ob er das schon geahnt hat, dass das missbraucht werden kann, so wie Dietrich Bonhoeffer sagt, zu einer billigen Gnade. Deswegen wird im Jakobusbrief besonders verhandelt, Leute, aber Glauben heißt nicht, in deinem Leben ist alles so, als würdest du nicht glauben. Glaube ohne entsprechende Werke, also ohne Handlungen, die daraus folgen, ist tot, sagt Jakobus. Und er führt als Beispiel Abraham an. Ja, der dann ja auch bereit war, damit seinen Sohn hinzugeben, musste es dann aber nicht, weil Gott ja seinen Sohn hingegeben hat für uns. Und er führt als zweites Beispiel dafür, man kann es sich gar nicht vorstellen, diese Hure Rahab an. Jakobus redet von zwei Personen aus dem Alten Testament. Also der hätte es ja welche gegeben, so David und so. Der nimmt Rahab. Desgleichen die Hure Rahab, schreibt er, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, also dadurch, dass ihr Glaube Wirkung hatte auf ihr Leben, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn Glaube ohne Werke ist tot, sagt er. Im Hebräerbrief Kapitel 11 wird sie auch genannt. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Rahab wird uns also im Neuen Testament auch als ein Beispiel dafür vorgestellt, wie man glaubt. Nicht, als ob dann alles richtig ist, was sie getan hat, wir hatten es mit der Lüge, sondern weil der Glaube Wirkung auf ihr Leben hatte. Sie wird ja, und das kann man jetzt eigentlich kaum noch fassen, sogar in den Stammbaum von Jesus eingefügt. Mit ihr führt Gott die Linie weiter, in der dann Jesus geboren wird. Da gibt es 4 Frauen drin. Kein Orientale würde eine Frau in ein Stammbuch schreiben. Kein Jude würde einen Nichtjuden in den Stammbaum schreiben. Und vielleicht sogar kein Mensch würde eine Hure da reinschreiben. Hier ist ein Mensch, der nicht zum Volk Israel gehörte, der gelebt hat, sodass es Gott offen ins Gesicht spuckt. Und er steht im Stammbaum von Jesus drin, extra, wo Frauen sonst nicht erwähnt werden. Einfach, weil es nicht üblich war. Es wurde also extra reingeschrieben, mit voller Absicht. Und zwar so, dass es leuchten soll. Da steht's. Auch du sollst von Gott in die Geschichte zur Rettung dieser Welt erstmal zu deiner eigenen eingebaut werden. Sie ist übrigens die Urgroßmutter des großen Königs David, von dem ich eben schon sprach, kurz. Gott hat mit ihr und durch sie Geschichte geschrieben. Sie ist also offensichtlich dann nicht Hure geblieben, sondern hat dann einen Israeliten geheiratet, einen Juden sogar, und mit dem Nachkommen gehabt, durch den dann der Vater von König David auf diese Welt kam. Die Erwähnung von Rahab im Stammbaum von Jesus zeigt, dass Gott Menschen rettet, die es nicht verdient haben, die gegen ihn leben und die sich aus ihm nichts gemacht haben und selbst wenn sie zum Glauben kommen, nicht einmal ernsthaft glauben. Sünder, sogenannte Sünder, das sind in der Bibel Sünder. Die Erwähnung von Rahab im Stammbaum von Jesus soll aber nicht sagen, dass Gott mit der Sünde gemeinsame Sache macht. Als ob es dann egal sei, wie man lebt. Denn das würde ja der Liebe Gottes widersprechen. Und das gilt es zu erkennen, auch an diesem Beispiel, was Gott uns sagt und die Erkenntnis davon, dass Gott im Himmel oben ist und unten auf Erden, heißt, wenn er dir etwas sagt, dann ist es das Beste für dich. Selbst wenn du auf die Idee gar nicht gekommen wärest und selbst wenn du von der Idee nichts hältst. Man darf das also nie ausspielen, dass Gott uns gnädig ist gegen das, was er uns als gute Weisung für unser Leben sagt. Das ist nicht auszuspielen, es ist beides ernst zu nehmen. Und da, wo ich entdecke, dass ich Gottes gute Weisungen mit Füßen getreten habe, braucht es Umkehr. Ein Schuldbekenntnis Gott gegenüber und da, wo es angebracht ist, wo nämlich andere davon betroffen sind, auch Menschen gegenüber. Aber eben, so rettet Gott. Das Bild vom roten Faden geht übrigens, so wie ich gelesen habe, auf die englische Marine zurück. Dort war in jedes Tau ein roter Faden eingedreht. der stand für den soliden Zusammenhang des ganzen Seils. Wahrscheinlich ein Gütezeichen sogar. So ist auch unser Lebensweg aus vielen Fäden geknüpft. Wie ein Seil. Aber es ist ein roter Faden eingewoben, den Gott verfolgt. Und der uns zeigt, wo er mit uns hin will. Man verstand sich schon zu Rahabszeiten, auf das Seil drehen, sonst hätte kein rotes Seil im Fenster hängen können. In der hebräischen Sprache heißt das Seil Tikva. Norddeutsch wäre es ja die Reper. Die Reper. Ja, wurde auf langen Spannbänken mit Drehvorrichtung aus dünnen Handfäden zu einem dickeren Tau verzwirbelt. So entsteht ein Seil. Man denkt bei der Hure Rahab vielleicht dann unweigerlich auch an die Reeperbahn. Das passt jetzt hier zusammen, tatsächlich. Das bekannteste Rotlichtviertel Deutschlands wahrscheinlich, ein Zentrum des hanseatischen Schiffstauwerks. Und es wirft jetzt ein Licht auf die Hure Rahab. Denn das Bibelwort Tikva für Seil hat auch noch eine andere Bedeutung im Hebräischen. Es heißt nämlich Hoffnung. Es ist ja manchmal bei diesen alten Sprachen, dass es mehrere Bedeutungen gibt für ein Wort und die hängen oft zusammen. Ja, das Seil ist mehr als ein Strick. Es enthält den roten Faden der Hoffnung, dass Gott aus dem Leben von Rahab etwas macht. Und größer geht's nicht, als dass sie zur Geschichte mit Jesus gehört. Und größer geht es nicht für dich, als dass du zur Geschichte mit Jesus gehörst. Vielleicht hast du durch solche Kundschafter, die sich hier in das Gebiet von Menschen bewegen, die von Gott gar nichts wissen wollen, ja von Jesus gehört. Dann darfst du es glauben und dein Leben darauf einstellen. Und wenn du es schon glaubst, dann darfst du wieder umkehren, wo du Gott aus dem Weg gegangen bist, von seinem Weg abgewichen bist. Und du darfst dich einbauen lassen als so ein Kundschafter, dass noch andere Menschen von ihm hören. Der rote Faden des Lebens. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben und das möchte er uns so gerne deutlich machen. Deswegen führt er uns dahin, dass wir sein Wort hören. Dass wir entdecken, dass sie glaubhaft sind und sie glauben und dass unser Leben darauf eingestellt wird. Und das alles begegnet uns gleich im Abendmahl, wo das deutlich wird. Da, wo es schiefgegangen ist in unserem Leben, darfst du zurückkommen. Dann zieh auch die Konsequenzen. Dann bringe auch in Ordnung, was in Ordnung zu bringen ist. Sage, wo du etwas zu sagen hast, auch an Schuld oder auch an der Idee, wie ihr euer Verhältnis wieder ändern könnt. Und ändere einen falschen Lebensweg oder eine falsche Lebenseinstellung oder falsche Handlungsweisen. Ich habe mich jetzt vor der Predigt wieder oder während der Predigtvorbereitung auch selbst damit beschäftigen müssen. Ich bin äußerst beschenkt worden, aber es ist nicht angenehm. Es mag wohl sein, aber es gibt die Zusage, das, was Gott in Jesus Christus für dich getan hat, gilt. Auch da, wo es völlig hoffnungslos erscheint, denn der rote Faden Gottes ist deine Hoffnung, der sich durch dein Leben zieht. Gott will dich in deinem Leben daran führen, dass du ihm ganz vertraust. Das geschieht, indem du auf seine Worte hörst und dein Leben auf ihn einstellst. Was Gott dir sagt und schenkt, ist wirklicher als die sichtbare Realität. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott. Oben im Himmel und unten auf Erden. Amen.